Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Woman Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's weiter mit unserem Monatsthema, was wirklich jeder Sportler kennt, den Umgang mit Leistungsdruck im Sport. Und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, Josia Topf. Er ist Paralympics-Schwimmer, Welt- und Europameisterschaften-Medaillengewinner und einer der erfolgreichsten deutschen Parasportler seiner Generation. Doch sein Weg war nicht immer einfach. Er musste mehrfach um eine Einstufung in die richtige Startklasse kämpfen und auch um die Polsterung von seiner Badekappe, um Verletzungen mit seinem Kopf zu verhindern. Josia hat in seiner Karriere sehr viele Höhen, aber auch Tiefen erlebt und spricht mit mir heute offen über das Thema Druck, Erwartungen, Motivation und mentale Stärke im Leistungssport. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportphysiologie-Podcast von Spomind.
Josia, schön, dass du heute da bist und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ist mir eine große Freude.
Freut mich sehr. Für alle Zuhörer als Info, wir beide kennen uns schon seit einigen Jahren. Wir sind auch in Erlangen zusammen geschwommen, durfte mit dir trainieren und habe dich auch seither auf deinem Weg noch weiter verfolgt. Jetzt bist du ja nicht nur Jurastudent, sondern auch schon ein oder andere Jahr erfolgreich, nicht nur bei Paralympics, sondern auch bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften dabei gewesen. Wie bist du denn damals mit 6 Jahren zum Schwimmen gekommen? Und obwohl du noch so jung bist, hast du ja wahnsinnig viel erreicht. Wenn du so ein bisschen auf deinen bisherigen Weg zurückschaust, wann bist du das erste Mal so auch mit dem Thema Leistungsdruck in Berührung gekommen? Hol uns da gern mal ab.
Also ich habe mit 6 Jahren schwimmen gelernt, weil mein Papa ist Arzt, also Mediziner. Und in seiner Kinderklinik waren immer zur Sommersaison viele Leute oder beziehungsweise auch viele Kleinkinder, die nicht schwimmen konnten und die dann aus irgendwelchen Teichs, Weihern oder Schwimmbädern gefischt wurden. Und da hat er sich fest vorgenommen, dass das seinem Sohn nicht passieren wird, egal ob behindert oder nicht behindert. Und dementsprechend hat er mir dann innerhalb von 2 Jahren bei unserem jährlichen Sommerurlaub in Spanien Schwimmen beigebracht, immer Stück für Stück. Erst mit so einem Art Kissen, wo ich dann auf dem Rücken geschwommen bin, dann irgendwann mit so einem Ei, was ich so um meinen Rücken geschnallt hatte und dann schließlich ohne Hilfe. Und ich habe im Wasser schon immer eine große Freiheit gefühlt und gespürt und deshalb wollte ich das unbedingt weitermachen. Und genau, dann bin ich in unseren Verein eingetreten, der seitdem auch große Leistungen mit mir verbracht hat. Da bin ich ihm sehr dankbar für, weil es wurde auch was Inklusion angeht, nie irgendwie gezickt, sondern ich war immer gleich einer von denen und das rechne ich ihnen hoch an. Also das ist auch was, wo ich großen Respekt habe. Dementsprechend kam der Leistungsdruck dann auch relativ spät erst, weil vom Verein wurde er nicht gemacht. Vom Verein fanden die es cool, dass ich dabei war und haben sich auch sehr gut rein investiert. Meine Eltern waren auch begeistert, dass ich Sport treibe und mich da wohlfühle und ich habe da so langsam Freundschaften aufgebaut. Also der Leistungsdruck kam tatsächlich relativ spät. Ich hätte gesagt, der Leistungsdruck kam so 2019 bei meiner ersten Weltmeisterschaft, weil ich im Jahr davor bin ich Dritter geworden in der Staffel, also mit der Staffel. Staffel bedeutet, das sind 4 Leute, die die gleiche Distanz schwimmen. Das heißt zum Beispiel, es gibt 4x50 Lagenstaffel oder 4x50 Krallstaffel. Und da bin ich ein Jahr davor, 2018, bei der Europameisterschaft mit der Staffel Dritter geworden. Und irgendwie hatte ich die Hoffnung auf eine Medaille. Und alle um mich herum waren auf Medaillenkurs und nur ich nicht. Und das war was, was mich dann schon, wo ich mich selber unter Druck gesetzt habe, muss man ganz ehrlich sagen. Und das war auch negativer Druck und hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich dann die Weltmeisterschaft nicht so abschließen und schwimmen konnte, wie ich das gerne gemacht hätte.
Also hatte damals auch schon Leistungsdruck in eher negativen Einfluss erstmal in dem Alter gehabt, aber man wächst ja auch vor allem dann mit solchen Herausforderungen. Und du sagst ja auch so ein bisschen, ich habe mir nämlich in der Vorrecherche die ein oder andere Doku auch mal angeschaut, dass so ein bisschen seit deinem Seepferdchen, was du damals gemacht hast, mit 6 auch, glaube ich, dass so Schwimmen zu deinem Leben geworden ist mittlerweile. Und ich glaube, du bist auch über 16 Jahre jetzt schon im Leistungssport unterwegs. Glaubst du so ein bisschen aus deinen Erfahrungen raus, dass überhaupt ein Leistungssport möglich ist, ohne Druck auch erfolgreich zu sein? Oder gehört das einfach für dich auch mittlerweile dazu, von außen wie von innen? Du sagst ja vor allem am Anfang, was eher von dir aus.
Also ich glaube, Leistungsdruck ist etwas sehr Positives an vielen Stellen auch und das braucht man auch. Weil nur wenn man Druck hat oder beziehungsweise man sich selber Druck macht oder einem Druck gemacht wird, dann entscheidet man sich erst, ob man es überhaupt machen möchte oder ob man aussteigt. Und deshalb finde ich, dass Leistungsdruck etwas Positives sein kann, solange es einen motiviert, solange es einen vorantreibt und solange man sich nicht selbst hinterfragt. Aber wenn man dann an einen Punkt kommt, wo man sich selbst hinterfragt, wo man Entscheidungen trifft gegen seinen Körper, weil man denkt, man musste das jetzt machen und auch sich teilweise dann eher in einen Stress, ja, in den Stresspegel anhebt, dann glaube ich, ist Druck nicht gut. Also, es ist so, ganz ohne Druck wird es nie möglich sein, weil jeder, der auf diesem Startblock steht, will gewinnen. Also das ist ganz klar. Und das weiß ich auch. Das ist auch jetzt kein Geheimnis. Es kommt jetzt auch die junge Generation nach. Und die wollen sehr schnell sehr viel. Das merkt man auch. Dementsprechend ist Druck an sich immer vorhanden. Und man muss nur gucken, wie kann man das jetzt in etwas Positives ummünzen. Und dass es einen motiviert, dass es einen in den entscheidenden Situationen hilft, über sich hinauszuwachsen. Aber nicht zu verzweifeln und nicht, ja, dann irgendwie in die negative Spirale von Leistungsdruck reinzukommen. Und da habe ich auch lange Zeit sehr mit mir kämpfen müssen. Also ich würde sagen, 2021 Tokio da waren die Spiele, Olympia und Paralympics. Und das war sehr schwierig, weil ich mir da sehr viel Leistungsdruck gemacht hatte. Ich bin als Erster ins Finale reingegangen, habe den Vorlauf über 50 Meter Freistil gewonnen und dachte dann, jetzt kommt eine Medaille. Und dann wurde ich im Rennen durchgereicht, als gäbe es kein Morgen mehr und bin, glaube ich, irgendwann Sechster geworden. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss was mit meiner mentalen Stärke tun, weil das einfach negativer Druck ist. Und ich glaube, wenn man es schafft, das in etwas Motivierendes umzumünzen, sich immer wieder zu sagen, was man schon geleistet hat und was man noch leisten oder dass man immer im Wettkampf mehr leisten kann, muss man sagen, also was man noch leisten wird, das ist, glaube ich, auch etwas, was einem gut hilft, um das umzumünzen und so den Schalter zu drücken im Kopf, um da einfach in einen positiven Flow reinzukommen.
Da sprichst du auch ein ganz wichtiges Thema an. Ich glaube, Leistungsdruck an sich sollte man gar nicht immer so negativ behaftet sehen. Es ist ganz, ganz wichtig, wie man damit umgeht. Und diesen Umgang, gerade auch auf deinem Niveau, was du mittlerweile hast, das lernt man natürlich über die Jahre, wenn man sich dem hingibt. Ja, super spannender Einblick, wie sich das dann auch bei dir jetzt auch zum Positiven gewendet hat und auch flügelt hat sogar. Genau, du hast ja auch jetzt mittlerweile schon bei wirklich den größten Wettkämpfen der Welt gestanden. Du hast angesprochen, den Paralympics bis zur WM, warst da auch mit Medaillensätzen auch ganz, ganz erfolgreich vorne dabei gewesen. Wie schaffst du es selbst in solchen Momenten mental jetzt mittlerweile ruhig zu bleiben und auch konzentriert an den Start zu gehen, ohne dich jetzt zu sehr vielleicht von den Erwartungen von außen wie von innen leiten zu lassen? Hast du da vielleicht auch über die Jahre jetzt bestimmte Rituale entwickelt, um runterzukommen? Oder wie stellst du dich da mental ein?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man einerseits weiß, wer man ist und man sich, weil Medaillen sind wie Sand, er wird irgendwann verwehen. Und den ganzen Erfolg, den man hat, der ist mehr oder weniger nur gemietet. Also wenn ich jetzt nicht wieder das Gleiche investiere wie das letzte Jahr, werde ich nicht die gleichen Zeiten schwimmen und werde ich auch nicht die gleichen Erfolge haben. Und das ist was im Leistungssport sehr, sehr hart ist, weil man nie auf irgendeinem festen Fundament aufbauen kann. Also klar, der Körper kommt irgendwann schneller wieder in Belastungen rein. Zum Beispiel, wenn man jetzt Pause gemacht hat und man fängt auch mit schnelleren Zeiten dann meistens an als jetzt noch vor 4 oder 5 Jahren, wenn man wieder anfängt mit der Saison. Aber es ist schon so, man muss jedes Jahr erneut den gleichen Weg gehen und sogar einen anderen Weg, wenn man besser werden will. Das heißt, man muss jedes Jahr schauen, dass man irgendwie mindestens das macht, was man im letzten Jahr gemacht hat und eher noch mal mehr. Weil sonst entwickelt man sich nicht und sonst wird es sehr schwierig, bei Wettkämpfen das Beste zu geben. Und ich glaube einfach, dieser Fokus auf Medaillen und auf das, was das dann für einen bedeuten würde, das ist in vielerlei Hinsicht gefährlich, weil zum Beispiel ich habe meine erste WM-Medaille habe ich ganz stolz aufhängen, die hängt auch jetzt noch über meinem Bett, weil das so der erste internationale Durchbruch ist. Ja, die jetzigen Medaillen von Paris, von den Spielen, habe ich noch nicht mal ausgepackt und die anderen liegen jetzt irgendwo, ich weiß nicht mal, wo ich die liegen habe, wo ich mal irgendwann in meinem Zimmer durchschauen, am Schluss habe ich die verloren. Nein, so schlimm ist es nicht, aber ich sag nur, das ist einfach, wenn man so diesen Wert von der Medaille wegnimmt, dann ist, glaube ich, da einem schon sehr gut geholfen und dann schwimmt man nur noch für eine bestimmte Zeit und dann schwimmt man auch gegen sich selbst. Und das ist dann einfach was, wo man sagen kann, okay, Ich weiß, dass ich gut trainiert bin. Ich weiß, dass ich gut drauf bin. Und jetzt ist es me against me und schauen, dass wir das Beste rausholen können. Und was ich auch über die Jahre gelernt habe, das muss aber jeder natürlich für sich wissen. Einfach, ich habe mir so verschiedene Anker zusammengelegt, die mir einfach sehr viel helfen. Und da spielt zum Beispiel auch Glaube einfach eine große Rolle, wo ich sage, okay, ich gehe nochmal in Dankbarkeit rein, bevor ich in den Start gehe. Ich danke nochmal sozusagen ja in meinem Glauben, meinem Gott für die Saison, für das, was ich erreichen durfte, für das, dass ich auch jetzt hier stehe, weil man denkt sich, das ist schon cool, man ist da in Singapur, fliegt hin und fliegt wieder weg für einen Schwimmwettkampf. Also wie krank ist das denn? Das ist in keinster Welt irgendwie normal und ich durfte es einfach erleben. Und wenn man da Dankbarkeit spürt und da auch die Dankbarkeit gut rüberbringen kann, da ist der Glaube bei mir einfach ein guter Katalysator. Das kann aber jeder in seiner Art und Weise gestalten, wie er möchte. Dann ist es, glaube ich, einer der besten Tipps, die ich weitergeben kann, weil wenn man dann irgendwie schon aufgewühlt und irgendwie in dieser Rhetorik von ich muss, ich muss, ich muss, dann wird es nichts. Sondern wenn man sagt, ich darf jetzt schwimmen, ich bin jetzt dran, ich darf zeigen, was ich die letzten Saisons umgesetzt habe, was ich die letzte Saison erarbeitet habe und das ist ein Privileg, heute hier zu sein, dann macht es einfach was ganz anderes mit dem Körper, als wenn man sagt, boah, ich muss jetzt 50 Meter Freistil schwimmen oder. Und das war auch so, 50 Meter Freistil, wo ich auch Gold gewonnen habe, da waren einige von unseren Trainern, oder was heißt von unseren Trainern, aber bei 50 Freistil war die Chance relativ gering, dieses Mal auf eine Medaille, weil wir ein paar Kandidaten dabei hatten, die wir nicht einschätzen konnten. Und dann hatte ich noch das Pech, jetzt habe ich eine sehr spezielle Schwimmlage. Das heißt, ich liege auf der Seite und dann kann ich die Leute neben mir sehen. Dann hatte ich das Pech, dass ich so eine Bahn erwischt habe, dass ich niemanden von den Schnellen sehe. Also das heißt, alle Schnellen waren in meinem Rücken. Und das war schon was, wo einige dann auch Panik bekommen haben und sich irgendwie überlegt haben, wie mache ich das jetzt, wie soll ich das machen? Und ich habe einfach gesagt, du, es ist mir eine Ehre, dass ich hier sein darf, gib mir einfach eine Bahn, gib mir eine Hose und ich schwimme das Ding runter. Und das war dann, glaube ich, auch die richtige Einstellung, um dann diese Zeit und dann auch diese Medaille zu schwimmen.
Richtig schön und klingt, als hättest du jetzt auch so ein bisschen, bist du an dem Punkt, dass du für dich die richtigen Methoden gefunden hast, seien es jetzt Glaubenssätze, Achtsamkeitstraining, ne, was für dich funktioniert und vielleicht auch als Inspiration dem einen oder anderen da draußen jetzt helfen kann, auch damit umzugehen auf dem Niveau. Leistungssport funktioniert ja nicht immer alleine, sondern meistens mit einem gut funktionierenden Umfeld, was auch dahinter steht. Und auch in deinem Film Grenzenlos führst du ja auch so ein bisschen durch die Einschränkungen, die du auch ja tagtäglich erlebst. Dabei spielt ja auch dein Umfeld eine ganz, ganz große Rolle für dich. Sei es jetzt deine Trainer, deine Eltern, deine Freunde, alle, die dich da tagtäglich begleiten und auch bei Wettkämpfen supporten. Was hat dieses Netzwerk für dich auch für einen mentalen Ausgleich, aber auch über die Jahre, auch in solchen Belastungsphasen für eine Bedeutung für dich?
Also, ich glaube, wir gehen wir es chronologisch an. Die Freunde sind sehr, sehr wichtig, einfach weil ich hatte zum Beispiel 2023 bei der WM war ich auf Platz 1 gesetzt und da haben wir uns auch schon einen großen Erfolg ausgerechnet und dann musste ich wegen Magen-Darm zu Hause bleiben oder beziehungsweise ich war schon da und musste zurückfliegen. Und das war dann schon schön, dass ich dann einfach Freunde gehabt habe, die mit mir dann in der Offseason im Freibad schwimmen gegangen sind, die dann mit mir essen gegangen sind, die einfach da waren und wo ich auch gesehen habe, okay, man hat jetzt eine Beziehung über das Schwimmen hinaus und man ist jetzt nicht darauf angewiesen, dass man irgendwie Medaillen schwimmt oder dass man jetzt irgendwas nach Hause bringt, um diese Freundschaft aufrechtzuerhalten. Und das ist was, was ich einfach großartig bin und da bin ich auch meinen Freunden sehr, sehr dankbar für, dass das einfach Leute sind, mit denen, egal wie es bei mir läuft, dass ich weiß, wir werden uns immer treffen und wir werden auch immer befreundet sein. Und auch, dass man sie anrufen kann und verschiedene andere Dinge, das gibt einem schon viel. Dann die Trainer sind natürlich unglaublich wichtig, weil man sieht sich doch sehr, sehr oft und man braucht auch eine Vertrauensbasis und besonders die Beziehung Trainer-Athlet ist eine der schwierigsten Beziehungen, die es gibt, weil da halt einfach auf der einen Seite sind die Trainer jetzt keine Familienmitglieder und irgendwie auch schon, man ist schon befreundet, aber es ist keine, also man muss immer gucken, dass man switcht, wann ist es sozusagen Freundschaftsmodus, wenn man gemeinsam essen geht, wenn man gemeinsam irgendwie was Cooles macht oder auch auf Feiern geht oder so und wann ist es dann aber ein ganz klares hierarchisches Muster, er oder sie sagt an und ich führe aus. Und das ist einfach was, wo man dann auch eine gute Kommunikation mit seinen Trainern braucht, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich die habe. Und last but not least natürlich die Eltern. Also ich glaube, meine Eltern spielen in meiner Karriere über 50% eine Rolle. Also die haben mich überhaupt zu dem gemacht, was ich heute bin, weil sie A, mir nie Druck gemacht haben und B, auch ja, nie was erwartet haben. Und das war etwas, wo ich ihnen sehr dankbar bin. Aber sie waren auch immer hundertprozentig mit dabei. Also jedes Trainingslager, jeder Wettkampf war meine Mama mit dabei, weil ich einfach auch sehr viel Hilfe brauche und es schwierig fand, damals mit anderen Leuten zu machen, mit fremden Leuten auch zu machen, wo ich gesagt habe, nee, also geduscht werden würde ich jetzt gerne eigentlich bei einem Wettkampf, wo ich eh schon mental ein bisschen am Hasseln bin, gerne von jemandem, wo ich weiß, A, die Person kann es, B, der Person vertraue ich. Und da bin ich meiner Mama natürlich sehr dankbar für, aber auch meinem Papa, der sehr viel Krafttraining mit mir zu Hause macht, die Krafttrainingspläne mit mir umsetzt und da einfach auch, obwohl sie ja überhaupt nicht im Fokus stehen, sondern sie sind ja für andere Leute oftmals nur die Eltern vom Josia, leisten sie sehr, sehr viel mehr als das und dafür bin ich ihnen sehr, sehr dankbar.
Klingt, als hättest du auch ein sehr unterstützendes Umfeld um dich, was dich auch total da auch sowohl durch gute als auch schlechte Zeiten trägt, wie du auch gesagt hast, ne, damals auch deine Freunde deiner Seite standen. Viele junge Sportler erleben ja vor allem, dass dann auch irgendwann der Punkt kommt, dass Eltern oder Trainer unbewusst trotzdem Druck ausüben, weil sie das Beste eben für das Kind wollen und vielleicht das auch manchmal auf einem unbewussten Wege tun, indem sie dann halt sagen, ja, wie war es denn bei dir? Du, ne, hättest ja noch einen Platz 1 erreichen können oder so. Wo gab es dann auch bei dir Phasen, wo du gemerkt hast, okay, da waren die Erwartungen von außen, sind dann auch ein Stück weit zu groß geworden. Jetzt vielleicht auch bei den Paralympics oder so, wenn man da mal hinschaut.
Also
Oder
das
gab es
ist,
den Punkt nicht?
also ich glaube, es gab tatsächlich diesen Punkt nicht, einfach weil mit meinen Eltern habe ich einfach den Deal in der Hinsicht ausgemacht. Ich krieg zum Beispiel, oder ich habe damals, jetzt bin ich ja schon erwachsen, ei, ich habe damals zum Beispiel kein Taschengeld bekommen. Und es war so, wenn ich aber was haben wollte, dann konnte ich zu meinem Papa oder zu meiner Mama hingehen, dann musste ich das begründen, warum ich das haben wollte. Und dann habe ich das bekommen. Und dann gingen dabei aber auch Dinge rein, wie oft habe ich das benutzt, wie oft habe ich damit was gemacht, habe ich mich darum, wenn es etwas Lebendiges war, auch ordnungsgemäß gekümmert. Und da haben wir dann eine relativ gute Vertrauensbasis aufgebaut. Zum Beispiel, also das seht ihr jetzt nicht, aber du siehst ja auch den Käfig hinter mir. Und das war auch etwas, wo meine Eltern mir einen Vertrauensschuss gegeben haben, aber es natürlich schon von vornherein klar war, ein Käfig für über 500 Euro, den kaufen wir jetzt nicht nur, dass der als Deko im Raum steht, sondern der wird dann auch benutzt. Und es war auch klar, wenn ich den nicht benutze, dann werden wir den entweder wieder zurückgeben, zurückverkaufen und andere Dinge machen. Und das hat mir in vielerlei Hinsicht immer viel geholfen, weil ich musste mir dann gut überlegen, will ich das wirklich oder ist das einfach nur was, wo ich glaube, dass es was ist, was ich wollen würde. Und klar, wir haben auch viel Schmus gekauft, viele Dinge waren dann Fehlkäufe, aber an sich nicht, weil ich sie dann nicht benutzt habe, sondern weil sie sich dann doch nicht so als effektiv rausgestellt haben oder verschiedene andere Dinge sich dann anders gestaltet haben. Und da bin ich meinen Eltern immer sehr dankbar, dass wir da eine sehr gute Vertrauensbasis haben. Und was mal den Trainern angeht, ich glaube, es gab jetzt nie unbewusst Druck mir gegenüber, dass sie gesagt haben, ich muss das jetzt machen oder sie wollen jetzt, dass ich noch mal eine Platzierung höher gehe, einfach weil, wenn man ehrlich ist, das ist im Leistungssport nicht umsetzbar. Und jeder, der Leistungssport kennt, weiß das auch. Es ist extrem tagesabhängig, es ist extrem abhängig davon, was deine Konkurrenten und Konkurrentinnen machen. Und da etwas zu erwarten, ist schwierig. Und man hat es auch gesehen, zum Beispiel, wir wurden jetzt dieses Jahr vor der Weltmeisterschaft befragt von dem Social Media Team vom Deutschen Schwimmbund, ob wir ihnen ein Video schicken könnten, was wir erwarten. Und jeder, auch die Leute, die in Paris richtig gut Medaillen gewonnen haben, haben gesagt, naja, wir wollen mal gucken, dass wir gut reinkommen, dass wir ein gutes Rennen schwimmen, dass wir zufrieden sind mit unseren Zeiten und, und. Und das haben die aber gar nicht verstanden, weil sie haben gedacht, okay, das ist jetzt das erfolgreichste Team Deutschlands bei den Paralympics. Da hätten wir jetzt schon gedacht, dass Medaillen und Gold und irgendwie sowas kommt. Aber da muss man, glaube ich, auch demütig genug sein, zu wissen, dass das nicht nur an einem liegt, wenn man Leistung bringt, sondern an verschiedensten Dingen. Zum Beispiel, Singapur war für mich hart, weil ich kam mit dem Jetlag überhaupt nicht klar. Und wir hatten teilweise echt Probleme, weil ich am Montag vor meinem ersten Rennen habe ich halt nur 4 Stunden geschlafen. In der Früh. Und ich habe die 5 Tage, die ich davor war, auch nur 4 Stunden am Tag geschlafen. Und ich war, als ich da in den Volllauf reingegangen bin, richtig fertig, muss man sagen. Also das war, ja, das haben wir dann noch gut hingekriegt, mit dass ich mich da mittags hingelegt habe und dass wir ein paar Sachen geändert haben. Aber auch das sind Dinge, die man einfach nicht berechnen kann. Und wenn man dann an dem Tag halt leider nur 2 Stunden nachts schläft, aus irgendeinem Grund auch immer, und da nicht reinkommt, muss man A, gucken, dass man sich nicht verrückt machen lässt, sonst läuft das Finale auch schlecht, und B, dann halt Dinge auch mal akzeptiert.
Ja. Und da sind halt manchmal auch unvorhergesehene Sachen, die man gar nicht so eingeplant hatte.
Ja.
Und dann vielleicht die Medaillenchancen auch, ohne dass man das wollte, auf einmal nicht mehr so greifbar machen.
Ja.
Genau, aber da ist natürlich dann auch die Leistungsfähigkeit mit 4 Stunden Schlaf, kann ich mir vorstellen, schon etwas herabgesetzt. Du stehst ja, hast ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Bei dir ist es ja auch mittlerweile so, du hast jetzt vor allem durch diese großen Events ein sehr großes auch ja Rampenlicht erzeugt. Also stehst ja mittendrin und bist da nicht nur in Filmen, Dokus, was ich jetzt gefunden habe, auch auf Großevents vertreten und auch überall in den Medien zu sehen. Wie fühlst du dich da auch im Umgang mit der Öffentlichkeit und von Social Media, was da auch an Rückmeldungen kommt? Wie geht es dir damit?
Also mit Social Media habe ich große Schwierigkeiten und auch mit der Öffentlichkeit komme ich mittlerweile ganz gut klar. Und ich bin auch der Öffentlichkeit, wenn man jetzt über ARD und ZDF redet, auch sehr dankbar, weil die haben sehr schöne Dokus über mich gemacht. Das war großartig. Die haben auch, glaube ich, dazu geholfen, dass man nochmal den Parasport etwas besser verstehen kann.
Hatte ich auch den Eindruck, kann ich nur bestätigen. Ja.
Das freut mich. Sehr schön. Ja, dafür wurden sie auch gemacht. Und man muss aber in vielerlei Hinsicht aufpassen, was man zeigt und wie man sich zeigt und verschiedene Dinge. Und man ist da als Leistungssportler, also es gibt Leute, die können das sehr gut handhaben, die können das auch sehr gut trennen, aber ich finde das immer etwas schwierig zu sagen, okay, ich bin jetzt Leistungssportler und ich will schwimmen und ich bin jetzt auf Social Media und anderen Kanälen aktiv, um Werbung zu betreiben. Das ist irgendwie, für mich bin ich nur eine Person und ich bin halt Schwimmer. Und das macht viele Dinge dann etwas schwieriger, weil man dann auf einmal zu Dingen Stellung beziehen muss, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt keine Sache mehr, die man nur über Schwimmen regeln kann, sondern das muss nochmal irgendwie was anderes sein. Und dass man sich da sowas aufbaut, ist auch immer schwierig, weil ich gemerkt habe, der Parasport ist sehr kompliziert und sehr komplex und den so in der Fülle rüberzubringen, dafür sind die Dokus gut, dafür bringen die Dokus schon mal sehr viel, aber es wird nicht hundertprozentig klappen, weil ich schwimme gegen Leute, die haben ganz andere Behinderungen, das jemandem gut zu erklären, da habe ich teilweise schon bei guten Freunden Schwierigkeiten, denen das zu erklären. Und es wird auch leider ja sehr viel Beschiss betrieben bei den Startklassen und anderen Sachen. Also das ist auch was, was die Sache nicht unbedingt vereinfacht. Und dann muss man halt sagen, ja, wenn ich gegen jemanden schwimme, jetzt mal übertrieben, der wie mein Papa fast alles hat und einfach in eine Startklasse gut reingerutscht ist und dann bei mir ist, da der Öffentlichkeit zu sagen, warum ich da jetzt verloren habe, ist schwierig. Und da muss man oftmals aufpassen, weil dann wird man sehr schnell als jemand betitelt, der neidisch ist oder der einfach mehr trainieren müsste oder der es dem anderen nicht gönnt. Und da ist es dann auch in unserer heutigen Zeit sehr, sehr schwierig, finde ich, einen sinnvollen Dialog zu führen. Und das merke ich auch in der Öffentlichkeit. Da sind viele Dinge, ich würde gern mehr Dinge ansprechen. Ich glaube auch, man könnte mehr erreichen mit der Öffentlichkeit. Aber man muss sehr, sehr aufpassen, wie man das rüberbringt, weil man dann auch sehr schnell in eine Ecke gestellt wird von man ist neidisch, man trainiert zu wenig, man gönnt den anderen Leuten nicht. Und das ist schwierig. Und das ist etwas, wo ich auch gesagt habe, das kann ich jetzt während meiner Schwimmkarriere noch nicht machen, weil da bin ich einfach dann selber zu sehr im Fokus. Aber wenn ich mit dem Schwimmen fertig bin, kann ich hoffentlich bei der Öffentlichkeit auch nochmal mit anderen Themen ankommen. Und ja, das macht es in vielerlei Hinsicht, finde ich, schwierig, dass man immer gucken muss, wie kann man jetzt Dinge so erklären, dass sie sinnvoll sind. Und dass man sich aber dadurch jetzt auch nicht in eine Ecke stellen lässt, wo man dann am Schluss gar nicht hin wollte und man raus ist.
Du sprichst auch gerade zwei eher kontroversere Themen an, wo man natürlich aber auch die Medien sehr gut nutzen kann, um sowas anzusprechen. Ich wollte noch mal ganz kurz ergänzen, weil du gerade sagst, man muss ja auch sagen, du hast die Kapazität natürlich auch vielleicht aktuell nicht neben dem Jurastudium und Schwimmen dann auch so medienwirksam solche Themen dann auch zu vertreten. Das braucht natürlich extrem viel Zeit und das wirst du dann vielleicht nach der Schwimmkarriere auch angehen können, aber du hast ja auch wahnsinnig viel um die Ohren sonst. Und aber genau das sind zwei wichtige Themen. Ich wollte nämlich auch einmal darauf hinaus, du hast es jetzt angesprochen, mit der Einordnung in den Startklassen, aber auch, dass du mit bei jedem Rennen mit dem Kopf anschlagen musst, ohne Polsterung in der Badekappe. Und ich weiß, da war auch schon die ein oder andere Diskussion darum gewesen. Ich kann natürlich deine Sicht da sehr gut nachvollziehen, dass das ja auch langfristig Schäden auch dazu führen kann und man da natürlich auch irgendwo präventiv vorbeugen müsste mit einer Polsterung. Wie stehst du dazu? Habt ihr da auch irgendwie auch in Form von Medien was auch voranbringen können oder ist es immer noch so?
Das Problem einfach, und ich glaube, da das ist jetzt gut, das ist jetzt meine persönliche Meinung, das ist sehr subjektiv, aber wenn man sich das anschaut, der paralympische Sport hat sich damals überraschend schnell entwickelt in den 70er, 60er Jahren. Und damals musste man halt andere Strukturen fahren, als jetzt man heute mit einem großen Verband fahren müsste. Und auf dem Weg zu diesem großen Verband haben sich halt leider einige Dinge nicht verändert. Und dementsprechend fehlen uns in vielerlei Hinsicht Kontrollgremien. Einfach weil man gesagt hat, du, wir sind jetzt so begeistert von dem Sport, wir wollen ihn voranbringen, okay, dann stellen wir uns jetzt alle auf eine Seite und dann ziehen wir das voran und dann bringen wir das voran und die Leute haben großartige Arbeit geleistet die letzten 30 Jahren, muss man auch dazu sagen, beziehungsweise jetzt sind es schon 50. Und deswegen werden die Spiele heute überhaupt im ZDF übertragen und deswegen kann man uns überhaupt sehen und deswegen gibt es bei uns überhaupt die Möglichkeit, dass man es professionell betreiben kann und dass es auch Leute gibt, dass die Fanbase haben auf Instagram und anderen Dingen, keine Frage. Aber der Verband ist einfach zu schnell gewachsen, auch das IPC ist zu schnell gewachsen und da fehlen uns jetzt an vielen Stellen Kontrollgremien, um eben, wenn so ein Diskurs ausbricht, dass man dann das sinnvoll verhandeln, sinnvoll kommunizieren kann, sondern es artet dann immer relativ schnell in Schlammschlachten aus. Also sowohl vom Verband als auch von, gut, ich glaube, ich habe mich jetzt noch relativ zurückgehalten an manchen Stellen. Ich hätte auch andere Sachen sagen können, aber ich meine, das ist dann einfach kein Dialog mehr auf Augenhöhe, sondern das ist dann, wird schwierig. Und ich glaube, das wäre auch die Zukunft für den Parasport, dass man einfach die Angst vor Widerspruch im Verband überwindet, auch im World Para Swimming, und man auch andere Stimmen mehr zulässt und ihnen mehr Redemöglichkeit auch einräumen. Zum Beispiel, wenn man sich das vorstellt, dass ich glaube, es war World Para Swimming oder IPC sogar. Ich glaube sogar, es war IPC. Müsste jetzt aber nachschauen. Hat vor 13 Jahren, also so 2012, 2013, die Kooperation mit einem Sportgerichtshof, das ist der KAS, das ist der höchste Sportgerichtshof, aufgekündigt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Anliegen habe, kann ich dagegen nicht bei einem Sportgerichtshof klagen, sondern muss vor einem Zivilgerichtshof klagen. Dass die Richter, ohne ihnen jetzt nahe treten zu wollen, mit diesen Fällen vielleicht nicht so bewandert sind wie jetzt Sportgerichtshöfe, ist relativ klar. Und das sind so verschiedene Dinge, wo man einfach merkt, okay, da sind jetzt definitiv noch Aufholbedarf vorhanden, um den Verband zukunftsfähig zu machen, um den Sport jetzt, das, was wir erreicht haben, die Aufmerksamkeit jetzt nicht zu verlieren, sondern so zu verwandeln, dass das spannende Wettkämpfe werden und bleiben und man auch einfach den Parasport der Öffentlichkeit präsentieren kann auf eine logische Art und Weise, mit guten Regeln, die die Behinderten oder beziehungsweise die Menschen mit Einschränkungen schützt und kein unnötiges Verletzungsrisiko damit einhergeht. Aber das sind die Schritte, die jetzt gemacht werden müssten. Sonst, glaube ich, wird es in Zukunft sehr schwierig werden. Und es geht nur über eine innere Revolution. Von außen wird es sehr schwierig, weil ich stelle den Antrag und sie sagen nein. Und dann war es das. Also dann gibt es auch keine dritte Institution oder dann gibt es auch kein Schiedsgericht, sondern dann war das halt einfach nein. Und wenn ich glaube, dass ich dieses Nein nicht akzeptiere, kann ich erstmal 10.000 Euro in Anwälte investieren, um dann von einem Gerichte zu sagen, puh, weiß er jetzt nicht so, er würde jetzt auch mal Nein sagen. Und das sind dann halt Dinge, wo man sagt, da hat man viel Geld, viel Energie verloren für nichts. Und das macht viele Dinge schwierig.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass die nächsten Jahre auch in der Hinsicht nicht nur an Möglichkeiten, auch an Kapazitäten, auch sowas zu bearbeiten, noch mehr geschaffen wird, um euch Athleten dann auch einfach, noch mehr entgegenzukommen, weil so wie es aktuell klingt, ist es auch recht belastend, könnte ich mir vorstellen.
Ja, Und es ist ja über den Kopfanschlag hinaus und über Klassifizierung und andere Dinge auch, wo man sagen muss, zum Beispiel jetzt unsere Läufe wurden rausgenommen von Paris, also unsere Schwimmläufe, unsere Wettkämpfe, weil das IPC sich einfach nicht einig geworden ist mit dem Geld, mit dem ZDF. Und da ging das jetzt so weit hin und her, dass das ZDF die Rechte verloren hat. Und da ist halt dann auch das Problem, dass dann Sichtbarkeit verloren geht. Und das sind verschiedene Dinge, wo man sagen muss, klar, man hat mittlerweile einen Standpunkt, dass man sich jetzt nicht für 2,50 Euro abspeisen muss für solche Rechte. Aber man muss jetzt auch aufpassen, dass man nicht denkt, boah, da könnte man noch mehr rausholen. Und am Ende, dass dieser Teil, den der Sport beitragen sollte, wie Inklusion und Brücken bauen und verbinden, und dafür ist der Sport ideal geeignet, da schneidet sich der Verband dann teilweise mit ultimativen Forderungen gegenüber solchen Medienhäusern auch sehr ins eigene Bein.
Vielen Dank auch für den Einblick in solche auch schwierigen Themen. Wir haben unglaublich viele Facetten auch beleuchtet. Zum Abschluss noch eine kleine, ja, schließende Frage. Wenn du heute so ein bisschen auch auf deine bisherige Laufbahn blickst, was würdest du jungen Athleten mit auf den Weg geben, wenn sie jetzt auch mit dem Thema Leistungsdruck oder auch einfach, ja, eine Karriere, sei es jetzt im Schwimmen oder in sonstigen Sportarten beginnen würden?
Das klingt jetzt vielleicht sehr negativ, aber ich meine es in der Hinsicht wirklich nur gut und auch positiv. Der Sport wird sehr viel kosten oder der Sport kostet sehr, sehr viel und man muss sehr, sehr, sehr viel blechen. Also es gibt Einheiten, wo man wirklich sich dann aus dem Becken rausziehen muss und man einfach nicht weiß, wie man den Tag überleben soll. Und es ist gerade erst mal 8 Uhr in der Früh und man hat noch eigentlich volle 16 Stunden, bis der Tag wieder vorbei ist. Und das sind verschiedene Dinge, die da im Leistungssport einhergehen, dass ich finde, man sollte eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man Medaillen gewinnt und dass man ganz oben steht, ist gering. Weil man muss dazu sagen, alle wollen ganz oben stehen. Und es wird immer einen geben, der noch härter trainiert und es wird immer noch einen geben, der noch gnadenloser und präziser Dinge umsetzen kann als du. Und das sind Dinge, wo man dann auch gerne mal verzweifelt, wenn man denkt, boah, jetzt habe ich ein ganzes Jahr geopfert, jetzt habe ich mein Semester zurückgestellt, jetzt habe ich dies und jenes gemacht und trotzdem hat es für irgendwie gefühlt nichts gereicht. Dann sage ich jetzt nicht, dass man mit dem Sport aufhören sollte, aber man muss schon gucken, okay, warum mache ich das hier und was gibt mir der Sport? Und meine Kosten-Nutzen-Abrechnung ist einfach, dass ich diesen Sport liebe, dass ich eine unglaubliche Leidenschaft für diesen Sport habe und es ein riesengroßes Privileg ist, dass ich jedes Mal ins Wasser gehen darf, auch zum Trainieren. Und selbst wenn ich nicht mehr ein Profisportler wäre, ich würde trotzdem wahrscheinlich fast jeden Tag trainieren gehen, wenn es sich mit meiner Arbeit zusammen gut ausgehen lässt, weil ich einfach, dieses Wasser und die Fortbewegung im Wasser so sehr liebe, dass ich sage, egal wie das mit dem Schwimmen mal ausgeht, egal wie das jetzt enden wird, ob ich meine Karriere auf dem Höhepunkt oder auf dem Tiefpunkt beenden werde mit Medaillen um den Hals oder als Achter abgeschlagen im letzten Feld, dann ist es trotzdem etwas, wo ich sage, es hat sich gelohnt und ich würde es wieder machen. Und ich glaube, wenn man das nicht sagen kann und nicht so eine Leidenschaft mit sich bringt, dann wird es sehr, sehr hart. Dann kann man es immer noch machen, keine Frage. Dann kann man immer noch gut Leistungssport betreiben. Es gibt einige Leute, die sind auch sehr gut geworden ohne so viel Leidenschaft. Aber dann wird es einfach sehr, sehr hart. Und dann muss man sich fragen, ob man da bereit ist, diesen Preis in der Höhe zu zahlen. Und man muss auch dazu sagen, auch die Familie zahlt da einen sehr, sehr hohen Preis. Also ich bin im Trainingslager gewesen, da ist mein Hund gestorben. Und das sind halt Dinge, die kriegt man dann nicht mehr zurück. Und ich bin auf den Wettkampf geflogen und meine Oma hatte einen Schlaganfall. Und man schwimmt den Wettkampf. Und das sind dann Dinge, wo man natürlich sagt, fliege ich jetzt zurück? Wie mache ich es jetzt? Gut, meiner Oma ging es damals dann relativ schnell wieder besser, deshalb bin ich geblieben. Aber das sind Dinge, die man sich einfach im Kopf behalten muss. Und auch in vielerlei Hinsicht, man wird, auch wenn man denkt, boah, man hat so dieses amerikanische Bild von diesem Profisportler, der dann schönes Auto, Golden Boy, kriegt einen eigenen Parkplatz, lebt sein Leben, geht auf Feiern. Und das ist es überhaupt nicht. Also sobald man sich für diesen Schritt entscheidet, wird man sehr lange keine Feiern mehr sehen. Man wird sehr viele harte, dunkle Morgen haben und man wird sehr harte, dunkle Nächte haben, in denen man sich fragt, warum man das hier eigentlich überhaupt macht. Und das sind die Momente, wo man dann entweder weitermacht und sagt, ja, es lohnt sich noch für mich, oder wo man aufgibt. Und da muss man auch dazu sagen, wenn man da nicht bereit ist, das zu geben und da auch nicht bereit ist, sein Leben umzustellen, weil man wird auch Freundschaften verlieren. Also ich habe sehr viele Freundschaften gewonnen, aber man wird auch, ja, man wird dann zu Dingen teilweise nicht mehr eingeladen, man ist dann nicht mehr auf der Feier dabei, dann kennt man die nicht und verschiedene andere Dinge, vor allem, weil man ja Leistungssport in einer sehr, sehr jungen Phase anfangen muss, sonst wird es schwierig. Und ich würde schon sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt die Medaillen bekommen habe, weil ich habe jetzt schon meine 20er und auch meine Pubertät fürs Schwimmen geopfert. Und im Nachhinein muss ich aber auch sagen, ich hätte das auch gemacht, wenn ich keine Medaillen gewonnen hätte. Und wenn man das, glaube ich, sagen kann, dann ist man einen guten Schritt weiter. Und am Ende muss man aber einfach für sich sagen, rentiert sich das, lohnt sich das und passt das noch für mich? Oder ist der Preis dann am Ende einfach zu hoch? Weil dann kommt man in diesen negativen Leistungsdruck und dann reibt man sich einfach nur auf. Und davon hat dann am Ende niemand mehr was.
Es ist ein Sport, der wahnsinnig viel fordert, aber einen auf der anderen Seite auch total viel geben kann. Und ich glaube, da muss man auch immer auf seine eigenen Motive und was dieser Sport auch einen gibt, was einen antreibt, auch letztendlich schauen. Ich finde, du hast da sehr schöne, auch abschließende Worte jetzt nochmal gefunden. Vielen lieben Dank für deine Offenheit und auch das spannende Gespräch mit dir und auch diese ja sehr vielfältigen Einblicke nochmal zu dem Thema Leistungsdruck, die du uns gegeben hast. Ich finde, du bist nicht nur, das ist meine persönliche Meinung, wahnsinnig beeindruckender junger Mensch, sondern auch vor allem ja ein sehr positiver. Und ich hoffe auch, dass dich ganz viele da draußen als Vorbild auch junge Sportler gerne nehmen können, weil du zeigst auch einfach, dass es geht, wenn man will und man da auch alles erreichen kann. Ich finde, du hast halt echt nochmal gezeigt, auch was mentale Stärke da bedeuten kann und auch man den Druck in was Positives umwandeln kann für einen selbst. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Schön, dass du heute bei uns warst und dir die Zeit genommen hast. Und allen da draußen auch vielen lieben Dank fürs Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Stärke beginnt im Kopf.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up-to-date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Ganz egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer Extra-Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen mit unseren Inhalten zu erreichen. Empfehl uns gern weiter und lass uns vielleicht eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcast da. Wir freuen uns auf jede Art von Feedback von dir und werden dieses berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free audio post-production by Alphonic.com.